würde mal anfangen. Schön, dass ihr alle da seid, trotz der Hitze und ja, des widrigen Wetters und dem kleinen Nachmittagstief, wo wir jetzt vielleicht alle gerade sind, nach dem Essen. Und willkommen beim Vortrag Digitale Teilhabe neu denken, Erfahrungen aus dem Digital Empowerment Project. Genau, also primär werde ich unsere Erfahrungen aus dem Digital Empowerment Project vorstellen, das Projekt selbst vorstellen, so ein paar Lesson Learned. Und werde den Vortrag, also ich bin wahrscheinlich so auch in 35 Minuten durch und habe richtig Lust, danach eigentlich noch in so einen Austausch zu gehen mit euch, was so eure Erfahrungen sind. Das kommt ja eigentlich oft zu kurz am Ende. Da haben wir heute genug Zeit für. Erstmal zu mir. Ich bin Entwicklerin unter anderem bei Local IT. Unter anderem, weil ich eigentlich gerade zum Beispiel auch nur so ein bisschen entwickle und viel auch so Beratung mache oder andere Sachen. Local IT ist ein Verein, der sich für digitale Unabhängigkeit einsetzt. Zum einen mit der Entwicklung von Open Source Tools und Software, zum anderen aber auch mit Beratungs- und Bildungsangeboten. Wir sind 6 Hauptamtliche und ein paar Ehrenamtliche und sind ansässig in Schleswig-Holstein, aber so in Deutschland verteilt. Genau, und ich bin eben seit 1,5 Jahren dort, vor allem für das Digital Empowerment Project. Meine Fokusthemen sind Barrierearmut und User Experience. Ich mache eher so bei der Entwicklung Frontend-Sachen, Thematiken. Genau. Hier seht ihr einmal auch noch die Colicloud, die wir eben als Open Source Tools auch mitentwickelt haben, und das Digital Empowerment Project Logo eben von dem Projekt. Wie wird der Vortrag so ein bisschen strukturiert sein? Ich werde erstmal ganz allgemein nochmal auf Barrieren im digitalen Raum relativ oberflächlich eingehen und mich da kurz halten und dann das Projekt vorstellen, was so unsere Ziele waren, Rahmenbedingungen, dann auf die Praxisbeispiele eingehen und Handlungsempfehlungen und am Ende noch so ein bisschen ein Fazit ziehen und dann eben gerne mit euch in den Austausch gehen. Genau, also Barrieren im digitalen Raum, welche Barrieren können Menschen da antreffen? Also zum einen fehlende technische Möglichkeiten, Menschen haben zum Beispiel gar keinen Zugang zum Internet oder haben auch keine technischen Tools und sind so mit aus dem digitalen Raum eigentlich ausgeschlossen. Fehlendes Wissen, zum Beispiel wenn es zum Thema Alternativen zu proprietärer Software geht, geht es ja auch oft darum, dass Leute gar nicht von irgendwelchen Alternativen wissen oder auch nicht wissen, wie sie bestimmte Tools nutzen. Fehlende technische Zugänglichkeit, da meine ich zu mehr eigentlich das Thema Barrierefreiheit, wie es jetzt auch hier im Track wahrscheinlich oft gedacht wird, also Stichwort WCAG oder BitV, Richtlinien, dass Personen, die zum Beispiel darauf angewiesen sind, einen Screenreader zu nutzen, entsprechende Seiten oder Anwendungen, die nicht darauf ausgelegt sind oder die das nicht berücksichtigen, diese Anwendung auch einfach nicht nutzen können. Und auch oft fehlender Support. Also selbst wenn ich jetzt vielleicht das Wissen habe, aber ich komme auf eine Hürde, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Wenn ich da keine Unterstützung finde, dann bin ich eigentlich auch raus. Genau, das so als allgemeinen Einstieg und auch als Übergang zu dem Digital Empowerment Project, wo ich jetzt eben Teil war und auch immer noch bin. Genau, also das Projekt hat einen Laufzeitraum von 2 Jahren, das geht noch bis Ende Dezember. Und wurde finanziert von der Deutschen Fernsehlotterie, deswegen habe ich hier auch dieses Logo eingefügt. Und es wurden damit 3 Teilzeitstellen finanziert. Also zum einen gab es meine eine Kollegin, die hat vor allem Projektkoordination gemacht, aber auch Design. Also alles, was ihr auch das Logo, was ihr gerade gesehen habt, hat sie gemacht. Und meine andere Kollegin ist Bildungsreferentin. Das heißt, sie hat viel Beratungsangebote übernommen und Bildungsmaterialien aufgearbeitet. Und ich bin so die technische Komponente als technische Unterstützung dabei gewesen. Ich habe am Ende eigentlich gar nicht so viel entwickelt, aber da komme ich gleich nochmal zu, weil sich da auch unser Fokus so ein bisschen verschoben hat. Genau. Unsere Primärzielgruppe waren eigentlich ehrenamtliche Organisationen und Gruppen, die vielleicht, die gerade noch so im Prozess der Digitalisierung stecken, vielleicht auch wissen, Datenschutz ist ein Thema, wir müssen irgendwie, eigentlich gibt es da auch sowas wie Open Source, aber auch einfach eigentlich keine Anlaufstellen haben und auch oft keine Kohle haben, um sich irgendwie Unterstützung zu holen. Das wäre so, war so unsere primäre Zielgruppe, ist es immer noch. Und unser Ziel war es eben, Technologie zugänglicher zu machen oder und Open Source Tools da zugänglicher zu machen und auch bekannter einfach für die Gruppen und vor allem durch praktische Schulungen und die Vorstellung solcher Tools, weil viele eben oft Alternativen gar nicht kennen und eigentlich auch die Mitentwicklung von Open Source Tools in Bezug auf Barrierefreiheit. Also eigentlich hatten wir uns vorgenommen, die BitV und WCAG-Richtlinien so ein bisschen, also bestimmte Open-Source-Tools zu schauen, dass wir da wirklich mitentwickeln. Da komme ich nochmal gleich zu, wie weit wir uns dann auch daran so gehalten haben oder vielleicht nochmal unseren Fokus geändert haben. Genau. Und jetzt nochmal einfach als Überblick, eben welche Themen wir uns darauf fokussiert haben. Wir haben uns nicht auf die fehlenden technischen Möglichkeiten fokussiert, sondern eben auf fehlendes Wissen, fehlender Support und fehlende technische Zugänglichkeit im Sinne von den von Barrierefreiheit. Genau. So ein bisschen als Überblick mal, was da so entstanden ist. Hier ein kleiner Screenshot von unserer Webseite und den Angeboten, die wir so bereitgestellt haben und auch entwickelt haben jetzt in den gut anderthalb Jahren. Da werde ich gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Eben der Digi-Self-Check, Digi-Coach und die Digi-Guides. Und ein anderer Teil unseres geplanten Angebots waren eben auch sogenannte Barcamps, wo Menschen eingeladen sind, zusammenzukommen und im Rahmen einer Unkonferenz, also ich weiß nicht, wem das Konzept vielleicht was sagt, einige nicken, weiß irgendwer nicht, was ein Barcamp ist. Genau, also ein Barcamp ist im Prinzip so eine Unkonferenz, wäre vielleicht so dieses, das ist glaube ich die Übersetzung. Man hat kommt zusammen und hat diverse Timeslots, die einfach die Menschen, die dazukommen, bespielen können. Also wir haben das Thema digitale Unabhängigkeit, Open Source, und wenn du als Gast dazukommst, kannst du sagen, hey, ich würde gerne über das Thema LibreOffice oder so reden, ich weiß es nicht, irgendwas. Und dann sagen andere, ah, okay, cool, komme ich mit. Oder jemand wird sagen, ich würde gerne das und das vorstellen, woran ich gerade arbeite. Und dann bildet sich quasi das Programm so on the fly. Genau. Und um nochmal so mehr auf die Praxisbeispiele einzugehen, diese Sachen, wie wir sie dann im Endeffekt umgesetzt haben und was auch so die Rückmeldung eigentlich dabei war. Zum ersten der Digi-Self-Check, den haben wir umgesetzt als Selbsttest, also mit Open-Source-Empfehlungen, das war so unser Ziel. Sollte leicht zugänglich sein für die Leute. Am Anfang haben wir tatsächlich, war die Idee, da eigentlich was selbst zu entwickeln, bis wir gesagt haben, okay, der Fokus sind eigentlich die Informationen, die wir aufbereiten wollen. Und da eignet sich auch ein Umfragetool. Das heißt, wir haben das in Lime-Survey umgesetzt und haben eigentlich eine Umfrage gemacht, wo wir aber eben den Menschen Empfehlungen mitgeben können. Dann die Digi-Coaches. Da konnten wir eben über 30 Beratungen kostenlos anbieten, eben aufgrund der Förderung, die wir, und diese Beratung haben wir veranschlagt. Das ist ein einstündiges Online-Angebot. Und die Gruppen, die dann eben einstündig mit meiner Kollegin sprechen, welche Anforderungen haben sie, welche Open-Source-Alternativen haben, wäre da vielleicht eine Möglichkeit, oder auch, aber auch welches Budget haben sie, genau, das haben wir auch noch im Angebot, und die Gruppen bekommen dann eben auch noch so eine Zusammenfassung im Nachgang. Da gibt es auch noch freie Plätze, also falls ihr irgendwie Organisationen oder Gruppen kennt, könnt ihr auch gerne gleich einmal vorbeikommen, und man kann das einfach auf der Webseite Digital Empowerment Project sich einen Beratungsslot quasi buchen. Weil ich glaube, ganz viele waren immer ganz begeistert und haben dann einfach gedacht, sie würden anderen Gruppen was wegnehmen. Und dann, genau, aber so ist es nicht. Also wir haben da auch noch ein paar freie Plätze. Und zum Schluss die Digi-Guides. Da haben wir szenarienbasierte Anleitungen umgesetzt für die meist die vier meist gefragten Tools. Also gefragt bezieht sich in dem Rahmen auf die Tools, die eben bei uns in den Beratungen entsprechend oft angesprochen wurden. Genau. Zum Digi-Self-Check, also wie ist das Ganze so angekommen? Wir hatten 142 Teilnehmende. Man konnte den Self-Check eben als Einzelperson oder für eine Organisation ausfüllen. 108 haben sie als Einzelpersonen und 34 für Organisationen ausgefüllt. Hier seht ihr so einen kleinen Screenshot, wie das Ganze dann so aussieht. Und einige haben eben das Ganze, den Digi-Self-Check einfach nicht bis zum Ende durchgeklickt, deswegen auch nochmal die Zahl 355 Teilnehmende, inklusive denen, die es nicht bis zum Ende ausgefüllt haben. Und ich habe jetzt einfach mal so zwei Ergebnisse mitgenommen, obwohl da ja auch einfach unser Ziel nicht war, jetzt irgendwie eine statistische Erhebung über die Open-Source-Tool-Nutzung oder Tool-Nutzung der Leute war, zu erheben, sondern eben einfach die Empfehlungen mitzugeben. 50% der Einzelpersonen haben gesagt, dass sie einen Passwortmanager nutzen, was ich schon recht hoch fand. Aber bei den Organisationen von den 34 oder den Personen, die es für Organisationen ausgefüllt haben, haben eben 25 gesagt, wir achten auf Datenschutz, kennen uns da aber nicht so gut aus. Und bei dem Feedback, also wir haben auch nochmal am Ende, gab es die Möglichkeit eben, dass die Leute nochmal so individuelles, so sagen, ein Feedback uns mitgeben können. Und viele haben gesagt, dass es sehr hilfreich war für die Ersteinschätzung und sie Ideen haben, wo sie jetzt quasi so ein bisschen weiter hingehen können. Und viele aber auch einfach nochmal den Wunsch nach mehr individuelleren, also mehr Details und individuelleren Empfehlungen haben, weil wir uns da natürlich wirklich auf so Basics einfach erstmal fokussiert haben, weil es ja auch einfach nicht, also es soll immer noch zugänglich sein und schnell durchklickbar sein und nicht so komplett überfordernd. Genau, aber das ist auf jeden Fall noch Bedarf und eigentlich wäre es auch cool, dass man sowas vielleicht nochmal erweitern könnte. Genau. Dann bei den Digi-Coaches, da waren bei den Gruppen, die das dann quasi in Anspruch genommen haben, vor allem Vereine dabei, die von Big Tech weg wollten. Also die eigentlich schon wussten, irgendwie, wir wissen, wir müssen das Thema angehen, wir haben da jetzt irgendwie aber keine Einzelperson, die das in die Hand nimmt und wir wissen auch eigentlich nicht, an wen wir uns wenden sollen. Und das war eigentlich bei fast allen der Tenor, was können wir da eigentlich irgendwie besser machen. Manche Gruppen noch im Aufbau, manche haben sich irgendwie schon, also hatten schon viele Tools, wo sie weg wollten. Und auch da war die Bandbreite der Gruppen ganz unterschiedlich. Also wir hatten Vereine mit mehr, also wirklich größeren Mitgliederzahlen, wo dann auch zum Teil Hauptamtliche dabei waren. Und dann hatten wir zum Beispiel so die CSD-Lokalgruppe Dresden, die als selbstorganisierte Gruppe einfach da eine Beratung wollte. Und das war auch nochmal cool zu sehen, dass das Angebot eigentlich echt gut angenommen wurde. Genau. Die Hürden der Gruppen waren einfach oft, ist jetzt auch vielleicht nicht so super überraschend, zeitliche und finanzielle. Also gerade die selbstorganisierten Gruppen natürlich haben einfach keine Kohle und auch oft auch keine Zeit. Und am Ende ist es dann halt einfacher, irgendwie einen Google Drive zu nutzen. Genau. Das Feedback da war aber, dass durchweg die Gruppen gesagt haben, dass es hilfreich war, mit einer außenstehenden Person mal sprechen zu können und sie eigentlich gar nicht so richtig wussten vorher, wo sie sich hinwenden sollten. Und eigentlich der Wunsch wäre, einen langfristigen Support zu haben, also einen sowohl emotionalen, also auch so Richtung Change Management vielleicht, wie nehme ich eigentlich das Team mit, was ist wichtig, wie kann ich das auch in einer kleinen Organisation umsetzen, bis hin zu auch dem langfristigen technischen Support. Also wenn ich dann jetzt irgendwie bei Big Blue Button bin, aber wenn dann jetzt was nicht funktioniert, wo kann ich mich hinwenden? Oder, also es ist jetzt nur so ein Beispiel, genau. Genau, und auf Basis dieser Ergebnisse der Digi-Guides haben wir auch gemerkt, okay, wir werden es eigentlich an dem Punkt auch noch zu sagen, wir gehen das Thema Barrierefreiheit von Open-Source-Tools an, in dem Sinne, dass jemand, also ich, dann mitentwickle bei einzelnen Tools und haben nochmal so gegengecheckt, okay, wo ist eigentlich gerade der Bedarf da und haben deswegen gesagt, okay, das können wir hier nicht leisten in einem Projekt und das macht jetzt auch keinen Sinn. Also dann haben wir vielleicht ein paar Kriterien erfüllt oder unterstützen irgendwie so Einzelprojekte, aber eigentlich brauchen, was voll der wichtige Punkt ist, und das, da gehe ich auch am Ende nochmal drauf ein, aber wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier diese Gruppen und wir haben auch gerade dieses Konzept und es ist eigentlich da voll wichtig, sich auf fehlendes Wissen und fehlenden Support zu konzentrieren. Und dementsprechend auch nochmal so meine Aussage vom Anfang, ich war eigentlich als Entwicklerin am Start und ich entwickle noch woanders bei Local IT, aber in dem Projekt ist es dann eher die technische Beratung geworden. Genau. Ja, also genau, das habe ich ja gerade nochmal gesagt. Unser Ziel, eigentlich Technologie zugänglich machen durch praktische Schulung, die Vorstellung und mit Entwicklung von Open-Source-Tools, hat sich dann ein bisschen verschoben auf vor allem praktische Schulung und die Vorstellung von Open-Source-Tools. Und da muss man auch sagen, dadurch, dass wir eben relativ flexibel waren, weil es ein gefördertes Projekt war, haben wir gesagt, okay, wir erhöhen auf jeden Fall die Anzahl der DigiGuides, die wir anbieten. Wir sind präsenter auf Veranstaltungen, wir machen mehr Workshops und gehen auch gezielt so in die Räume, die eigentlich nicht technisch sind, also weil wir durch den Verein auch viel Kontakt zum Beispiel zur Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt haben, machen dann eher da irgendwie nochmal einen Stand, machen die Leute auf die Beratungsangebote aufmerksam, genau, und verschieben da so ein bisschen unseren Fokus. Neben den Beratungsangeboten habe ich ja auch eben schon die Barcamps als Meilensteine oder als Umsetzung erwähnt. Da gab es zum einen das Do It Local Barcamp 2025. Da gab es circa 35 Teilnehmende, die wirklich in verschiedensten Altersgruppen waren, also von Mitte 20 bis, ich glaube, der älteste Teilnehmer war, ich glaube, Ende 60, vielleicht sogar Anfang 70. Und es gab also einen runden Austausch zu allem rund um Open Source. Viele sind, manche kannten sich auch schon, sind als Freundesgruppe gekommen und hatten eher so den Bedarf, hey, ich möchte hier mein Open Source Tool vorstellen und möchte irgendwie mit euch jetzt eine kleine Live-Session machen. Und es gab aber eben auch gezielt Menschen, die sagen, hey, ich brauche irgendwie Alternativen für meinen Verein, ich will weg von Social Media, oder auch eine Person, die eben extra angereist war, meinte, sie will halt weg von Google, weg von Big Tech und weiß irgendwie auch nicht, wo sie sich hinwenden soll, hat das dann gesehen im Newsletter und dachte, sie kommt vorbei. Und es ist auch einfach immer es ist sehr schön, weil es 3 Tage geht und wirklich so ein Community-Building ist, daraus auch weitere Vernetzung entsteht und da auch das Feedback einfach immer sehr positiv ist oder war. Und eigentlich hatten wir nur 2 Barcamps geplant, eins 2025, eins 2026. Und auch hier haben wir gedacht, okay, irgendwie bei diesen 35 Teilnehmenden ist doch der Anteil der Männer und der Cis-Männer einfach sehr hoch. Also es gab, glaube ich, 2 Flinter-Personen, die sich angemeldet hatten. Und wir haben überlegt, es wäre eigentlich schön, mal ein Flinter-Tech-Barcamp zu machen. Frauen, Lesben, Inter, non-binäre Trans-Personen und asexuelle Personen und weitere Gruppen. Und haben irgendwie auch hin und her überlegt und haben gedacht, okay, wir machen das jetzt, wir sehen den Bedarf und haben das erste Mal gemacht. Das war im 2026 im Sommer. Es gab 25 Teilnehmende und auch da unterschiedlichste Altersgruppen, also von Mitte 20 bis Mitte 60. Und das Feedback war auch super positiv, dass genau halt diese Community oft fehlt. Und wir hatten auch so eine Linux-Install-Session dann, wo irgendwie jetzt dann viele auch nach Hause gegangen sind mit Linux auf ihrem Rechner, wo sie sich vorher eher nicht so rangetraut haben. Und das war wirklich ein ganz cooles Format, wo wir sagen würden, das wollen wir auch so oder so vom Verein her nochmal machen. Also das Feedback war super positiv. Genau. Und das Do It Local Barcamp 2026, mache ich ein bisschen Werbung einmal. Und zwar findet das vom 3. bis zum 6. September statt, auf der Wandelwiese in Schleswig-Holstein. Für Menschen, die vielleicht so in der Nähe von Lübeck, falls ihr da noch nichts vorhabt, kommt gerne vorbei. Es ist ein schönes Event, ihr könnt auch nochmal auf unsere Homepage gehen. Genau, es sind noch Plätze frei und es ist wirklich immer sehr nett. Genau. Ich komme dann eigentlich auch schon so zum Fazit. Ich bin jetzt auch so ein bisschen durchgerusht, ist auf jeden Fall noch genug Zeit für Fragen und mich würden am Ende wirklich eure Erfahrungen da nochmal interessieren. Also was wir so mitgenommen haben, was fehlt, eben vor allem dieser Bedarf an Wissen, also konkrete Empfehlungen, aber auch konkrete Anleitungen für die Tools, also Videos oder Text. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass sich das jetzt nur auf Open Source bezieht. Also ich glaube, die anderen Varianten, Microsoft, die kriegt man halt so eingebläut, dass man sich irgendwie dran gewöhnen muss. Und ich weiß gar nicht, ob sich da jemals jemand nach einer Anleitung irgendwie umgeschaut hat. Aber da fehlen einfach so dieses an die Hand genommen werden und einfach das Wissen. Und Bedarf an Beratung, also wo sind die Anlaufstellen und wo gibt es vielleicht so Workshops, die nicht nur sind, so benutze ich Excel für Ü60, also das war auch das Thema bei dem Flinter Barcamp, das eine Person nochmal konkret angesprochen hat, so die Altersdiskriminierung, die manchmal so stattfindet, dass sie auch sagte, sie will jetzt Linux auf ihrem Laptop haben, aber sie will jetzt nicht in so einen VHS-Kurs gehen, wo ihr erzählt wird, wie sie die Tabelle irgendwie zusammenklickt sich und da einfach nicht so eine Möglichkeit hat, sich irgendwo hinzuwenden. Genau. Und tatsächlich auch ein Bedarf an bewertungsfreien Räumen zum Ausprobieren. Da haben wir jetzt so Flinterräume für uns oder haben wir das mit diesem Barcamp so versucht umzusetzen und das würde ich auch so das war so auch das Fazit. Und ja, Bedarf an Communities, das ist hier durchweg, also ich wiederhole mich, aber das ist das, was die Menschen, mit denen wir sprechen oder auch aus den Beratungen immer sagen, so, wo soll ich mich hinwenden und wo kann ich irgendwie hingehen bei dem Thema, wenn es nicht ein konkretes technisches Thema ist, sondern es halt darüber hinausgeht. Genau, deswegen haben wir eben gemerkt, diese Barcamps oder Vernetzungsveranstaltungen sind halt super gut angekommen. Deswegen die Handlungsempfehlung, im Austausch bleiben, ist so ein bisschen, ja okay, was heißt das jetzt? Aber ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass wir gerade, also ich würde mich auch dazu zählen, ich nutze schon lange Open Source und für mich ist es irgendwie so sehr selbstverständlich, aber eben für viele auch nicht. Und ich merke auch selbst bei mir dann, ich merke bei mir dann auch so eine Barriere manchmal, das jetzt wieder zu erklären und zu sagen, warum es nicht cool wäre, doch was anderes zu nutzen, aber dass wir da trotzdem immer irgendwie im Austausch bleiben und wenn Leute wirklich Interesse haben, dann Menschen auch einfach an die Hand nehmen oder sich in Gruppen zusammentun. Genau. Bedarf an Beratung, Workshops anbieten. Es gibt noch diese Seite Linux-Helden und da kann man zum Beispiel auch Linux-Held werden vielleicht und Anlaufstellen ehrenamtlich oder finanziell unterstützen. Und da ist mir, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ich ja auch diese technische Perspektive in das Projekt mit reingebracht habe. Ich glaube, ich oft dann so war, ja, aber die Open-Source-Menschen, das sind dann immer nur so drei Entwicklis und die machen das doch alles schon und was sollen die noch alles machen? Und deswegen ist es auch so, das ist mir wichtig zu sagen, dass jetzt nicht so ein, ihr entwickelt oder vielleicht viele von euch, ich frage vielleicht gleich auch nochmal, entwickeln schon. Und dann ist jetzt nicht mein Take, hey, geht jetzt, ihr müsst jetzt bitte auch noch tolle Anleitungen schreiben und ihr müsst auch noch irgendwie eine Anlaufstelle bieten und ihr müsst auch noch einen Workshop machen, sondern eher so die Frage, wo wir auch vorher gern gleich mal drüber diskutieren können, hey, wie können wir es dann irgendwie strukturell organisieren? Das müssen ja nicht immer dieselben Personen machen, dass nicht immer alles irgendwie an den gleichen Leuten hängen bleibt. Genau. Und es gibt ja vielleicht auch schon Anlaufstellen, also für die irgendwie nicht weder entwickeln noch da irgendwie in die Richtung wollen, vielleicht auch Anlaufstellen einfach finanziell zu unterstützen. Genau. Und dann Bedarf an bewertungsfreie Räume zum Ausprobieren. Vielleicht einfach nochmal überlegen, gibt es irgendwie Flinterräume oder welche Barrieren, unsichtbare Barrieren auch, gibt es vielleicht auch in Hackerspaces oder in Orten, wo man eigentlich denkt, hey, ist doch, hier kann doch jeder hinkommen, ist doch eigentlich voll cool und dass aber vielleicht auch Menschen sich unwohl fühlen, weil sie jetzt mit ihrem MacBook dahin gehen und denken, sie werden jetzt ausgegrenzt. ist halt so, also überall gibt es da irgendwie so Themen. Und wenn man aber zum Beispiel Flinterräume kennt, kann man die ja auch unterstützen oder vielleicht einfach so einen Flinter-Workshop mal anbieten, weil da das Feedback wirklich auch bei dem Barcamp war, hey, es ist so cool, dass ihr das jetzt so ermöglicht habt. Und genau, das war auf jeden Fall auch so eine Lesson Learned oder es wäre eine Handlungsempfehlung auf Basis der Erfahrung jetzt aus dem Projekt. Und eben diese Communities, also es gibt ja auch die, also vielleicht Barcamps organisieren oder irgendwie zu welchen hingehen oder Werbung dafür machen. Das Thema die DI-Days ist ja auch jetzt so aufgekommen, also zu Start des Projekts gab es die DI-Days ja noch nicht, aber die kann man ja auch gut organisieren und da einfach Anlaufstellen bilden und irgendwie, dass Menschen sich danach auch vernetzen können. Und genau, vor allem glaube ich so diese die Vernetzung zwischen den verschiedenen Gruppen, der technische Gruppe, dann aber auch eben die Menschen, die eigentlich Bedarf an Beratung haben, die Menschen, die sich vielleicht noch, die noch gar keine Berührungspunkte haben, dass wir die irgendwie versuchen, diese Brücken da so zu schlagen und das vielleicht auch als Stärke der Open Source Community mitnehmen, dass es halt so flexibel ist und eigentlich ja viele Menschen dort unterwegs sind, die eine ähnliche Vision teilen. Genau, das wären so meine Handlungsempfehlungen. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich würde einfach mal den Raum, also erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und würde mal erstmal fragen, ob es irgendwelche Fragen gibt, so Verständnisfragen. Dankeschön. Ja.
Ihr habt jetzt hier Angebote, aber wie habt ihr da die Leute erreicht? So einfach ist Interesse halber. Weil das eine ist ja natürlich, ist schön, die Angebote zu haben, aber man will ja auch, dass das von Leuten genutzt wird.
Ja, voll. Also wir sind da auch am Anfang so ein bisschen auseinandergedriftet. Meine eine Kollegin auch zu Recht sagte, hey, wir müssen Social Media machen, weil da sind die Leute, die ja noch da sind, aber irgendwie weg wollen. Wir müssen die Kanäle bespielen. Und meine andere Kollegin war so, ach ja, aber es gibt ja auch viele MultiplikatorInnen, also gerade so, weil wir in der Ehrenamtswelt recht gut vernetzt sind und bei Vereinen gibt es ja oft Newsletter. Das heißt, wir meine Kolleginnen haben halt super viel so MultiplikatorInnen gesucht, haben dann E-Mails geschrieben, ob wir in Newsletter kommen oder so. Ich würde sagen, die meisten Beratungen oder das meiste die meisten, die dann eigentlich zu uns gekommen sind, haben über Letzteres von uns erfahren. Also entweder, wenn wir wirklich präsent waren auf Veranstaltungen oder wenn sie irgendwie uns in irgendwelchen Newslettern entdeckt haben, die sie abonnieren. Und ich würde trotzdem sagen, es war auch wichtig, dass wir da die Social-Media-Kanäle bespielt haben. Aber konkret würde ich sagen, es war wichtig, vor allem präsent zu sein. Und auch jetzt für das Barcamp. Wir sind ausschließlich eigentlich, oder wir haben so ein, zwei Posts gemacht oder sonst, haben einfach Leute angeschrieben. Wir haben auch ich glaube, es ist wirklich wichtig, da präsent zu sein auf so Veranstaltungen und Newsletter sich auszusuchen. Also ich weiß nicht, wenn ihr den D64-Ticker gibt es ja zum Beispiel, da erreicht man auch echt viele Leute. Das wäre mein Take.
Ja, was mir aufgefallen ist, es ist immer wieder ehrenamtlich. Ne? Ich glaube, Menschen wie wir, wenn wir für alle ehrenamtliche Sachen bezahlt wurden, die wir gemacht haben, wären wir alle in Frührente. Ja. Und ich frage mich einfach, ob man nicht irgendeine Verbindung machen kann zu die kommerzielle Seite vom Markt. Weil ich glaube, da hakt es einfach immer noch. Und wir geben uns alle Mühe, na, Leuten auszubilden und so weiter. Und ich frage mich eigentlich, ihr hattet eine Förderung, na, Habt ihr die bewusst nachgejagt oder habt ihr die bekommen? Oder weil in dem Bereich können wir vielleicht auch noch einiges erreichen, ne? Leuten auszubilden, wie sie zu so einer Förderung kommen.
Ja.
Wie habt ihr das gemacht?
Mein Kollege, der ist da recht gut vernetzt und hat, glaube ich, einfach vor ein paar Jahren angefangen. Es hat angefangen für eine Förderung mit der Collie Cloud. Und das mit diesem Projekt jetzt war bei diesen Fernsehlotterien ja. Und das war aber vor 2 Jahren eben, wo das, glaube ich, noch nicht so überlaufen war. Und ich würde sagen, also ich glaube, es ist super cool, wenn man so eine Förderung bekommt und es sollte mehr geben und auch gerade so in der Open-Source-Welt und auch gerade, also ich meine, Prototype Fund, da gab es ja auch einen Talk, macht ja auch ganz viel oder ermöglicht da viel, aber zum Beispiel auch jetzt, wir haben dann auch versucht, irgendwie eine Weiterförderung oder eine Förderung, die in die ähnliche Richtung geht, zu bekommen, haben eine Absage bekommen und es ist, ich bin noch unschlüssig, ob Förderungen gerade so der gute Weg sind oder ob wir uns, also ob es irgendwie eigentlich so eine andere Struktur bräuchte. Ja, also wir können da gerne gleich noch drüber reden, ja.
Unsere Kommunalgrünen, die haben sich einen Webseiten-Relaunch aufschwatzen lassen, also die politische Partei, weg vom Hause aus recht barrierenfreien WordPress hin zu einer Custom-Made-Lösung. Und damit einen großen Rückschritt gemacht, was Barrierearmut angeht. Wie würdest du mit denen kommunizieren? Was würdest du denen sagen? Das ärgert mich nämlich.
Ja, das verstehe ich. Ich finde, Barrierearmut ist oder Barrierefreiheit ist ja immer ein Thema, was hinten rüber fällt. Und also wir haben uns da auch schon drüber unterhalten eben. Oder der Vortrag kommt ja heute, Werbeblock 17.30 Uhr, gibt es noch mehr zum Thema Barrierefreiheit. Ich würde noch mal, der Drops ist ja jetzt schon gelutscht, ne? Aber es ist halt ein Thema, was hinten rüber fällt, weil es irgendwie kein, weil es kostet, also es ist so dieses, es kostet und es bringt ja nicht, es bringt ja, also es geht ja auch ohne, so ist ja immer das Argument, aber es geht halt nicht ohne, es nützt eigentlich allen was und es kostet nur, wenn man es nicht macht und dann irgendwann machen muss und es würden halt alle davon profitieren, also warum macht man es nicht einfach? Ich finde es enttäuschend und ich finde, so kann man es auch kommunizieren und an bestimmte Gruppen wird nicht gedacht oder es wird einfach gedacht, ja, es muss ja nur bestimmten anderen Gruppen dienlich sein und das ist eigentlich nicht cool und gerade für die Grünen vielleicht auch eigentlich nicht so wertekompatibel irgendwie. Ja, voll.
Ich komme rum. Ich weiß nicht, wer zuerst war.
Ja, danke auch noch von mir für den schönen Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf den Bedarf von Support und ich habe jetzt gerade schon auf der Website gesehen, es gibt da wirklich sehr viele schöne Tools, die aufgelistet sind. Habt ihr da versucht, den Support der jeweiligen Tools auch noch selber in den Vordergrund zu rücken, also quasi zu kommunizieren über die Communities und den Support, den es da gibt?
Nee, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, aber das könnten wir auch auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ich glaube, tatsächlich ist es für viele einfach auch gar nicht bewusst, also für diese Gruppen einfach nicht bewusst, dass man in so einem Forum theoretisch eine Frage stellen kann. Also das ist schon einfach eine große Hürde. Also, oder man weiß es einfach nicht. Dann so, das ist halt... Also das ist aber voll gut, dass du das sagst, weil wir haben ja auch noch ein paar Monate und das können wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwie verlinken. Wir können da gerne auch nochmal gleich irgendwie im Anschluss drüber reden. Ich finde die Idee voll gut. Und ich glaube, auch da braucht es eigentlich so dieses Wissen und Anleitungen, und was ja auch voll cool ist und der Vorteil ist, dass ich in ein Forum eine Frage stellen kann und mir im Zweifel jemand antwortet auf mein Anliegen und etwas umgesetzt wird. Aber diese Erfahrung muss ich auch erstmal machen. Genau, aber es ist auf jeden Fall voll gut. Ich glaube, für viele ist es einfach nicht bewusst. Ja, aber schon. Ja.
Ich hätte noch eine zweite Frage, wenn das passt. Und zwar, ich fand das super, dass es ein Flinter Event speziell gab. Ich habe selber schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Flinter in den Vordergrund gerückt wird, um eben da auch Barrieren abzubauen. Was ich bisher jetzt auf der Website gesehen habe, da ist das mehr so an zweiter oder dritter Stelle hervorgekommen, sozusagen. Und by the way, das ist noch eine Bedingung quasi an die Teilnahme. Ist das in allen Werbeformen so gewesen oder habt ihr auch ganz explizit mit dieser Eigenschaft geworben, wer man ist und ob man da gehört wird?
Also wir haben es ein bisschen deutlich, wir haben es in der Bewerbung schon deutlicher geschrieben oder in den Texten. Ja, wir hatten selbst da so interessante irgendwie Gefühle, also weil wir, glaube ich, diesen Anspruch hatten im Team, so wir wollen niemanden ausschließen. Also meine zwei Kolleginnen und ich, und trotzdem wissen wir, diese Flinter Spaces sind, wollen wir irgendwie auch schaffen. Und dann war es uns so, aber dann schließen wir zum Beispiel unsere Kollegen aus oder dann schließen wir uns so. Und wir wollen ja auch vielleicht, also oft ist es vielleicht ältere Personen, die irgendwie den Begriff Flinter gar nicht kennen oder dann denken, das ist jetzt auch ein Vorurteil, ne? Aber also manche kennen den Begriff nicht oder denken dann, und am Ende haben wir das einfach gesagt, wir machen es jetzt, und unsere Kollegen meinten so, hey, seid ihr eigentlich, also warum macht ihr euch überhaupt diese ganzen Gedanken? Es gibt genug Spaces, die nicht Flinter-only sind, ist doch voll okay, wenn ihr jetzt einen Flinter-only-Raum schafft. Und ich glaube, wir wollten es trotzdem nicht so super krass in den Forderungen, also nicht das als Bewerbungsausschlag Grund nehmen, aber wir haben es ein bisschen, also wir haben es auf jeden Fall deutlich gemacht in der Bewerbung. Ja.
Sehr beeindruckend, vielen Dank.
Ja, von mir auch nochmal danke. Nur nochmal ein Kommentar zu der Frage, wie man solche Termine auch weitertragen kann. Also wir veranstalten jetzt seit, glaube ich, knapp 6 Monaten DI-Days. Und wir haben das über die Kommune gemacht. Wir haben das ins Stadtmagazin gebracht. Schön analog, heißt auch bei unseren Events, also ich bin mit 44 immer der Jüngste, der da ist. Aber das Interesse ist wahnsinnig groß, weil das sind viele sind Leute, die sich, die machen sich Gedanken darüber, die haben aber Angst, da irgendwas zu machen. Ne? Die kommen aus einer absoluten Unfreiheit. Microsoft gibt dir alles vor, du musst überhaupt nicht nachdenken. Und da kommen dann aber auch immer ganz gezielte Fragen und genau das. Man muss eigentlich, auch wenn es gerade im Bereich Open Source gar nicht so gedacht ist, man muss Handlungsvorgaben geben, klar sagen, wenn du Passwörter speichern willst, Stufe 1, nimm das, Stufe 2, mach das. Anders funktioniert es nicht. Aber sonst ist die Resonanz auch immer sehr, sehr groß und die Leute sind auch begeistert. Und was dann noch fehlt, ist ganz oft, ja, wie kriege ich jetzt ein Linux bei mir drauf? Wer kann mir denn dabei konkret helfen? Weil wir machen ja erstmal eine Informationsveranstaltung. Mhm.
Ja. Ja, cool, danke für den Tipp. Mhm. Macht ihr das auch ehrenamtlich? Also, ja.
Ja. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Ergänzend dazu, wir in Berlin, wir haben die Bibliotheken auf unserer Seite. Ja. Unheimlicher Multiplikator. Unheimlich. Zu unseren D-Day-Veranstaltungen, die sind besucht, also 20 bis 80 Leute kommen pro D-Day-Veranstaltung. Wir haben teilweise 4 Parallele gleichzeitig in Berlin. Mhm. Also ich kann nur empfehlen, sprecht eure Bibliotheken an, schafft, fragt da nach Räumen, fragt in Museen nach. Das sind Multiplikatoren, vor allem sind es Gruppen, die sonst über die normalen digitalen Kanäle oder die wir normalerweise bespielen, gar nicht bekommt. Und ein kleiner Tipp an euch, ihr steht nicht auf der DIDA-Seite als Veranstaltung.
Ja, wir machen auch selbst keine.
Aber ihr seid genau an dem Zeitpunkt. Das ist.
Ah, ja, stimmt.
Das ist, ja. Der nächste ist der D-Day. Der
nächste. Stimmt, ist der 1. September. Ja, ja, gut, nehme ich mit.
Ich laufe.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Dann eine Anmerkung bzw. eine Sache von vorne. Hieß es, dass die Techniker nicht noch mehr machen sollen, sondern quasi andere Leute. Jetzt habe ich hier festgestellt, dass das eine Konferenz ist, die auch von der IT-Fakultät mit gesponsert wird, aber die anderen Fakultäten sind gar nicht beteiligt. So habe ich das vorgestellt. Es wäre eher so eine Idee, dass man die schon frühzeitig ins Boot holt, weil Kulturwissenschaften oder so sind halt in anderen Bereichen tätig. Und wenn die frühzeitig mit Open Source in Kontakt kommen, hat man genau auch die Personen, die andere Skills mitbringen und vielleicht das auch in die Breite tragen können. Das vielleicht nur als Anregung, die auch frühzeitig an Universitäten, Hochschulen mit ins Boot zu holen. Das dauert dann zwar eine Weile, bis die im Beruf sind, aber dann hat man die auch dabei.
Mhm. Ja, guter Punkt, danke.
Nehme ich dich auf den Schirm? Also ich habe eigentlich was, was für alle ist, wenn es geht als Multiplikator, aber das ist auf Englisch. Also ich bin Host bei Open Channels FM. Das war früher ein WordPress-Podcast, aber ist jetzt nur noch Open Source. Das ist super, also für dich, aber für alle auch hier, die sich bequem fühlen, Englisch zu sprechen. Ihr seid alle willkommen, bei mir im Podcast zu kommen, weil wir haben richtig viele Zuhörer und vielleicht können wir das dann auch verbreiten. Ich weiß, dass da auch viele hier aus Deutschland zuhören. Cool. Also ja, das ist für alle, also auch. Sucht die Tante mit den Dreads, ne? dann ihr findet mich schon.
Ja, cool, danke.
Ja.
Ich auf jeden Fall mit. Und
sehr gerne, ja.
Cool.
Dankeschön. Meine letzte Frage wäre, wie siehst du die Zukunft der FOSS-Beratung? Also würde man das idealerweise verstaatlichen, weil Open Source Software der Gemeinheit gehört, oder wie würde man da ein gutes System reinbringen? Hast du da schon eine Idee?
Puh, das ist ja jetzt eine ganz schön große Frage. Ne? Also meine ganz persönliche Meinung mit so einer Verstaatlichung, also da, das sehe ich nicht so kommen. Also es wäre ja wäre schön, glaube ich. Also ich glaube, es wäre ein schönes Format, aber wie sich gerade Dinge so entwickeln, glaube ich nicht, dass, also ist mein Gefühl, dass es eher nicht so eine Möglichkeit wäre. Ich glaube, es ist ja allgemein so eine, ich fände es cool, wenn es ein bisschen zentralisierter wäre, also wenn mehr Vernetzung stattfindet oder wie es irgendwie, man es vielleicht auch schafft, das als eigene Initiative aufzubauen, so als Zwischenlayer, also einfach wirklich eine gute Ebene zu schaffen, die sowohl EntwicklerInnen Arbeit abnimmt, als auch den UserInnen, die zu Open Source wechseln wollen. Und dann ist man natürlich schnell bei der Frage erstmal, wie organisiert man das, wie finanziert man das? Und da würde ich vielleicht sogar sagen, wenn man da wirklich so langfristig eine Community aufbauen will, dass man eher über so, also es gibt ja oft so bei Podcasts oder so Steady oder Patreon, dass man halt wie so ein so Soli-Finanzierungsmodell oder so schafft. Weil ich jetzt auch das Gefühl habe, so viele, also über eine Verstaatlichung wäre es ja auch so ein bisschen Richtung Förderung mäßig. Und ich habe das Gefühl, das ist so wackelig und wird dann irgendwie nach Belieben irgendwie einfach, werden die Gelder gekappt und damit ist es so einfach, Strukturen zu zerstören, dass es besser ist, klein anzufangen, das lange aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, es gibt so viele Leute, die eigentlich Interesse daran haben, dass man es eher so organisiert. Aber es ist natürlich auch super lang, also braucht man super langen Atem, glaube ich. Ja, wäre jetzt so meine Idee. Aber vielleicht hat auch noch jemand anders irgendwie eine sehr gute Idee.
Direkt dazu, es gibt die Ideen, dass Maintaining Ehrenamt wird. Und genau, und damit würden wir sozusagen indirekt zwar nur eine Förderung haben, aber wir würden den Maintainern unheimlich viel Last von den Schultern schon mal nehmen. Mhm.
Ja, cool. Ich würde da kurz ergänzen, ich glaube, da wird es sehr drauf ankommen, was fällt da alles drunter? Also ich glaube, da wird es sich lohnen, genau auch dafür zu kämpfen, dass diese ganze Community-Arbeit, Community-Vernetzungsmanagement, all sowas, dass das da mit drunter fällt und nicht rein Infrastruktur-Ebenen fällt. Aber die Diskussion ist groß und ich glaube, da könnten wir uns alle gut beteiligen. Gibt es weitere Meldungen?
Ja. Wenn nicht, dann danke ich euch auf jeden Fall nochmal. Ich bin auch noch eine Weile hier und wünsche euch noch ein schönes weiteres Event.